Ausstrahlung des Echo der Zeit von heute. Es ist 19 Uhr.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidegger. Mittwoch, der 2. April. Unser erstes Thema heute: Umweltminister Albert Rösti will mit einem Spezialgesetz gewisse Gentech-Methoden erlauben und sorgt damit für Besorgnis bei Gentech-Gegnerinnen. Dann die weiteren Schauplätze. Israel will seinen Militäreinsatz im Gazastreifen noch verstärken und fordert die Bevölkerung auf, die Hamas zu vertreiben. Wir wollen wissen, wie realistisch das ist. Die USA schieben Gefangene nach El Salvador ab, in ein riesiges Hochsicherheitsgefängnis.
Ich würde es beschreiben wie eine Fabrik. So sieht es aus von außen und so wirkt es auch von innen. Alles Stahl und Beton. 8 riesige Haftblöcke, die aussehen wie Maschinenhallen.
Wie stehen die Chancen, dass auch Unschuldige dort je wieder rauskommen? Das fragen wir den Lateinamerika-Beobachter. Und in Südafrika kapern kriminelle Banden Hochhäuser. Die Behörden versprechen den Bewohnerinnen und Bewohnern neue Unterkünfte.
They came, they interviewed us, what happened. They tell us that they're going to come back. They're going to give us a place to stay. So we just wait and wait. They didn't come back.
Wir haben gewartet, aber sie sind nie zurückgekommen, sagt diese Frau. Seit Jahren gilt in der Schweiz ein Gentech-Moratorium. So ist etwa der Anbau gentechnischer Pflanzen in der Landwirtschaft oder im Gartenbau verboten. Das Parlament hat das Verbot jedoch aufgeweicht für neue Technologien wie die Genschere CRISPR. Sie soll vom Verbot ausgenommen werden. Dafür schlägt der Bundesrat heute ein Spezialgesetz vor. Aus dem Bundeshaus, Ruth Witwer.
Der zuständige Bundesrat Albert Rösti spricht vor allem von neuen Züchtungstechnologien. Das Wort Gentechnologie wird nur sparsam verwendet. Aber im neuen Gesetz geht es klar um Gentechnik, Verfahren wie die Genschere CRISPR-Cas, mit der sich Erbgut präzise verändern lässt. Der Umweltminister sieht dabei 3 Gewinne.
Unsere Landwirte profitieren von robusteren Pflanzen. Die Umwelt wird durch reduzierten Pestizideinsatz geschont. Und die Konsumentinnen und Konsumenten erhalten qualitativ hochwertige Lebensmittel.
Mit der Genschere CRISPR-Cas verändert man das Erbgut einer Pflanze, zum Beispiel eines Apfels. Eine verkaufsstarke, aber pilzanfällige Apfelsorte wie Gala würde pilzresistent gemacht, indem man ihr Erbgut umschreibt und einer wilden Sorte ähnlicher macht. Auch Kartoffeln können mit Schnitten ins Erbgut gegen die Kraut- und Knollenfäule resistent gemacht werden. Dabei werden DNA-Bausteine gelöscht, ausgetauscht oder eingesetzt.
Dem Bundesrat ist wichtig, dass die Pflanzen einen nachgewiesenen Mehrwert für die Landwirtschaft, die Umwelt oder die Konsumentinnen und Konsumenten haben. Und es wird auch nur ein Produkt bewilligt, wenn dieser Mehrwert nachgewiesen werden kann.
Bei den neuen Züchtungstechnologien müssten jedoch verschiedene Auflagen eingehalten werden, so der Bundesrat. Etwa ein Bewilligungsverfahren, um die Risiken abzuklären. Wenn bereits eine vergleichbare Pflanze zugelassen ist, will der Bundesrat hingegen auf eine Umweltprüfung verzichten. Für Claudia Vaderna von der Schweizer Allianz Gentechfrei geht das gar nicht.
Jedes einzelne Gen, das verändert wird, hat verschiedene Wechselwirkungen, Kaskaden, die es nach sich zieht. Und so hat es Folgen für Stoffwechsel, Organismus und Umwelt. Und das muss geprüft werden.
Jetzt dränge die Chemie- und Pharmaindustrie auf eine Zulassung der neuen Technik. Die Gentech-Kritiker sind zwar heute nicht mehr strikt gegen neue Verfahren wie die Genschere. Dennoch müssten strenge Bewilligungsverfahren eingehalten werden, fordert Claudia Vaderna. Der Bundesrat orientiert sich beim Zulassungsverfahren an der EU, zwar mit stärkeren Kontrollfunktionen, doch eine solche Anlehnung hält Claudia Vaderna für gefährlich. Die Schweizer Landwirtschaft setze ihr Qualitätsmerkmal Gentechnik frei aufs Spiel.
Wenn man sich der Regulierung der EU angleicht, die im Moment keine Kontrollmechanismen enthält, dann stellt man dieses Qualitätsmerkmal in Gefahr.
Die Allianz Gentechfrei beharrt auch auf der Deklarationspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel. Das hat Bundesrat Rösti bejaht. Allerdings räumt das zuständige Bundesamt ein, dass ein Nachweis zurzeit noch eine Herausforderung sei. Die Gentech-Kritiker sammeln auch Unterschriften für eine Volksinitiative mit ihren Zielen. Wenn diese roten Linien nicht eingehalten würden, wollen sie ein Referendum prüfen. Das neue Spezialgesetz wird jetzt von Parteien, Verbänden und Kantonen angeschaut. Im nächsten Jahr soll das Parlament darüber entscheiden.
Ruth Wittwer aus dem Bundeshaus. Bei internationalen Ermittlungen gegen ein großes Pädophilen-Netzwerk sind fast 80 Personen festgenommen worden, darunter auch 10 in der Schweiz. Die Meldungen des Tages jetzt mit David Burkhardt.
Die Personen werden verdächtigt, Videos mit sexueller Gewalt gegen Kinder geschaut oder verbreitet zu haben, schreibt das Bundesamt für Polizei. Die Ermittlungen dauerten rund 3 Jahre. Im Fokus stand eine Videoplattform im sogenannten Darknet mit fast 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Darauf waren zehntausende Videos zu finden, in denen Kinder sexuell missbraucht werden. Die Plattform wurde inzwischen abgeschaltet. Behörden aus über 30 Ländern waren an der Operation beteiligt, schreibt Europol, die Strafverfolgungsbehörde der EU, darunter auch mehrere Kantonspolizeien aus der Schweiz. Die Waadtländer Regierung organisiert sich per 1. Juni neu. Staatsrätin Valerie Dittli, die bisher das kantonale Finanzdepartement unter sich hatte, bekommt neu das Ressort Landwirtschaft, Nachhaltigkeit, Klima und Digitales. Das teilt der Kanton Waadt mit. Die Waadtländer Regierung hatte der Mitte-Politikerin vor rund 2 Wochen den Finanz- und Steuerbereich entzogen, unter anderem, weil sie ihre Kompetenzen überschritten haben soll. Die Finanzen im Kanton Waadt übernimmt neu Regierungspräsidentin Christelle Luise Brodaar. Die neuen Verträge zwischen der Schweiz und der EU sind einen Schritt näher an der Umsetzung. Vertreter beider Seiten haben heute das sogenannte Programmabkommen für den Forschungs- und Innovationsbereich vorunterzeichnet. Sie bestätigen damit, dass der Vertragstext korrekt ist. Das Abkommen kann schon vor den anderen EU-Verträgen angewendet werden. Dazu muss er aber auch vom Bundesrat unterzeichnet werden, was im November geschehen soll. Derzeit gilt eine Übergangsregelung, welche Schweizer Forschenden ermöglicht, an EU-Ausschreibungen teilzunehmen.
Nach dem schweren Erdbeben in Myanmar hat die Militärregierung eine vorübergehende Waffenruhe im Bürgerkrieg angekündigt.
Diese soll heute beginnen und 3 Wochen lang dauern, berichtet das staatliche Fernsehen von Myanmar. Die Waffenruhe solle die Rettungsarbeiten und Hilfsmaßnahmen im Land erleichtern. Zuvor hatten bereits bewaffnete Gruppen, welche die Militärjunta bekämpfen, eine einseitige Waffenruhe angekündigt. Am letzten Freitag erschütterte ein starkes Erdbeben Teile Südostasiens. Besonders schwer getroffen wurde Myanmar. Die Militärregierung bestätigte mittlerweile mehr als 2.900 Todesopfer. Kritik, Proteste und Aufrufe, sie nicht mehr zu kaufen. Die Elektroautos von Tesla haben zurzeit einen schweren Stand. Unter anderem wegen des umstrittenen Verhaltens von Firmenchef Elon Musk als Berater von US-Präsident Donald Trump. Das zeigt sich jetzt in den internationalen Verkaufszahlen. Tesla hat nach eigenen Angaben im ersten Quartal des Jahres 13% weniger Autos ausgeliefert als noch in der gleichen Zeit letztes Jahr. Insgesamt waren es von Januar bis Ende März weniger als 340.000 Teslas. In der Schweiz werden nicht nur Teslas weniger verkauft, der Schweizer Automarkt steckt ganz allgemein in einer Krise. Es sei das schlechteste Quartal seit der Jahrtausendwende gewesen, schreibt Autoschweiz, der Verband der Schweizer Autoimporteure. In den ersten 3 Monaten des Jahres seien fast 8% weniger Autos zugelassen worden als noch vor einem Jahr. Schuld daran sei die Politik, sagt Autoschweiz. Der Bundesrat habe mit der CO2-Verordnung zu langsam vorwärts gemacht und so für eine, Zitat, Schockstarre gesorgt. Der US-amerikanische Schauspieler Val Kilmer ist im Alter von 65 Jahren gestorben, an einer Lungenentzündung, wie seine Familie mitteilt. Val Kilmer ist unter anderem bekannt geworden als Batman in Batman Forever von 1995 und als Rivale von Tom Cruise in Top Gun aus dem Jahr 1986. Die Börsendaten von 18.09 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 12.588 Punkten. Das ist ein Minus von 0,8%. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 95,85 Rappen gehandelt und der Dollar zu 88,21 Rappen.
Und wie entwickelt sich das Wetter?
Morgen ist es meist sonnig bei Höchstwerten von 17 bis 21 Grad und die Bise weht im Norden noch schwach.
Die Worte des israelischen Außenministers Israel Katz lassen aufhorchen. Man wolle den Militäreinsatz im Gazastreifen ausweiten und substanzielle Gebiete des palästinensischen Gebiets besetzen. Die Kampfgebiete würden in großem Umfang evakuiert. Rund zwei Wochen ist es her, seit dem Bruch der Waffenruhe. Seither fliegt Israel wieder massive Luftangriffe auf das Gebiet. Die Versorgungslage der Zivilbevölkerung ist katastrophal. Nun fordert Katz diese Bevölkerung dazu auf, sich gegen die Hamas zu erheben und die verbliebenen israelischen Geiseln freizulassen. Auslandredaktorin Anna Trexel beobachtet für uns die Situation in Nahost. Anna Trexel, wie sind diese Äußerungen von Israel Katz einzuordnen?
Außenminister Katz signalisiert damit, dass die Befreiung der Geiseln weniger wichtig ist als die Kriegsziele im Gazastreifen, bei denen es offiziell um die Zerstörung der Hamas geht. Die Rechtsextremisten in der Regierung sagen offen, dass sie die Menschen aus dem Gazastreifen vertreiben und neue Siedlungen bauen möchten. Es ist nicht klar, wie viel Land die Israelis in Gaza einnehmen wollen und ob sie auch planen, dieses Gebiet dann zu annektieren oder nicht. Laut der israelischen Nichtregierungsorganisation Gisha hat Israel jetzt schon 17% des Territoriums besetzt für eine sogenannte Sicherheitszone in Grenznähe zu Israel. Das Forum der Angehörigen der israelischen Geiseln sagt heute, die Regierung opfere die Geiseln zugunsten einer Landnahme in Gaza.
Katz fordert die Bevölkerung auf, sie solle sich gegen die Hamas erheben. Und tatsächlich hat die Bevölkerung im Gazastreifen letzte Woche gegen den Krieg protestiert. Ist das also denkbar?
Nein, das glaube ich nicht. Die Einwohnerinnen und Einwohner Gazas haben es nicht in der Hand, die Hamas aus Gaza zu vertreiben. Man muss sehen, die israelische Armee mit ihrer großen Übermacht versucht seit dem Terrorangriff vom 7. Oktober 2023 die Hamas zu zerstören und das ist ihr bis heute nicht gelungen. Die Hamas hat Gaza bereits vor Kriegsausbruch sehr repressiv regiert. Sie verfügt über tausende Kämpfer. Sie hat Zugang zu ihrem Tunnelnetzwerk, das sie vor israelischen Luftangriffen schützt. Wie soll eine Bevölkerung, die seit 18 Monaten bombardiert wird, Hunger leidet, mehrfach vertrieben wurde und oft auch ihr Dach über dem Kopf verloren hat, wie soll sich diese Bevölkerung durchsetzen gegen die Milizen der Hamas? Das ist eine absurde, ja zynische Forderung.
Wie positioniert sich denn die Hamas in dieser Gemengelage?
Die Organisation ist definitiv geschwächt. Israel hat einen großen Teil des Führungspersonals der Hamas getötet, doch es gibt nach wie vor eine Exilführung und auch einige militärische Kommandanten in Gaza selber. Seit Monaten zeichnet sich bereits ab, dass die Hamas bereit dazu ist, die zivile Regierung des Gazastreifens aufzugeben. Das ist die offizielle Position. Es ist ihr klar, dass sie nicht mehr politisch legitimiert und in der Lage ist, Gaza zu regieren. Und es ist auch schwer vorstellbar, dass der Wiederaufbau des Gazastreifens finanziert würde, wenn die Hamas nach wie vor die politischen Geschicke lenkt. Es gibt verschiedene Vorschläge und Ideen, wer die zivile Verwaltung Gazas übernehmen könnte. Ein ägyptischer Plan sieht etwa eine palästinensische Technokratenregierung vor. Diskutiert wird auch eine grundlegende Reform der palästinensischen Autonomiebehörde, die dann auch in Gaza eine Rolle spielen könnte.
Die Hamas ist also bereit, die politische Kontrolle abzugeben, sich zurückzuziehen. Warum tut sie das nicht?
Es gibt eine zentrale, ungelöste Frage, was passiert mit den Waffen der Hamas? Die Hamas sieht sich als die palästinensische Widerstandsbewegung gegen die israelische Besatzung. Die militanten Islamisten wollen Gaza zwar nicht mehr unbedingt regieren, sie sind aber nicht dazu bereit, ihre Waffen niederzulegen. Auch nicht unter hohem militärischem Druck von Seiten Israels. Sie werden sich nicht ergeben und quasi selber auflösen.
Das hingegen verlangt Israel ultimativ. Die Situation ist also nach wie vor komplett verfahren.
Im Moment schon. An sich liegt ja mit dem ägyptischen Plan für ein Kriegsende und einen Wiederaufbau ein Vorschlag auf dem Tisch. Er klärt zwar nicht, was mit den Waffen der Hamas geschehen soll, aber es ist ein erster Ansatz. Die arabischen Staaten unterstützen ihn und auch einige europäische Länder. Israel und insbesondere auch die USA lehnen ihn aber ab. Beide bieten derzeit keine Hand für eine politisch-diplomatische Lösung. US-Präsident Donald Trump hat ja im Februar die Idee präsentiert, die palästinensische Bevölkerung weitgehend aus Gaza abzuschieben und dort eine Art Mittelmeer-Riviera aufzubauen. Auf amerikanischer Seite wird darüber zwar nicht mehr gesprochen, aber das israelische Sicherheitskabinett hat vergangene Woche beschlossen, die sogenannte freiwillige Emigration aus Gaza zu fördern. Aber Palästinenser werden nicht en masse freiwillig auswandern und bisher hat sich kein Land bereit erklärt dazu, Hunderttausende palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen. Ein Massenexodus aus Gaza würde zudem die Friedensverträge Israels mit arabischen Staaten in Frage stellen.
Was heißt das alles im Hinblick auf die Ankündigung Israels, nun eben Territorium in Gaza einzunehmen?
Der Druck auf die palästinensische Bevölkerung in Gaza ist unvorstellbar. Seit einem Monat werden keine Hilfsgüter mehr reingelassen. Langsam neigen sich die Lebensmittelvorräte dem Ende zu. In den 2 Wochen, seit Israel die Bombardierung des Küstenstreifens wieder aufgenommen hat, sind nach palästinensischen Angaben hunderte Kinder getötet worden. Das zusammen mit den Signalen der israelischen Regierung, dass man die Menschen zum Auswandern bewegen möchte, also eigentlich ein Euphemismus für gewaltsam vertreiben, das verheißt nichts Gutes.
Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Das war Auslandredaktorin Anna Trexel. Und das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht es bei uns weiter. Wir porträtieren den Mann hinter der Handelspolitik von US-Präsident Trump, den Ökonomen Peter Navarro. Wir besuchen ein riesiges Gefängnis in El Salvador, in dem nun auch abgeschobene Venezolaner aus den USA eingesperrt sind. Wir fassen zusammen, wie Befürworter und Gegnerinnen für respektive gegen die Familienzeit-Initiative argumentieren. Und wir zeigen, wie der Schweizer Naturheilmittelkonzern Veleda nach der Abkehr von anthroposophischen Traditionen einen Umsatzrekord erzielt hat. In wenigen Stunden soll es soweit sein, in wenigen Stunden will US-Präsident Donald Trump verkünden, wie er die Handelspolitik der USA in Zukunft gestalten will. Wie das im Detail aussehen wird, ist unklar, doch wer die Pläne des Präsidenten verstehen will, tut gut daran, einen seiner wichtigen Berater genauer unter die Lupe zu nehmen. Peter Navarro, ein Protektionist, der davon überzeugt ist, dass Einfuhrzölle die traditionelle US-Industrie wiederbeleben können. Navarro ist unter Ökonominnen und Ökonomen ein Außenseiter. Seine Thesen sind unkonventionell. Doch Donald Trump machte ihn schon in der ersten Amtszeit zum Handelsberater und nun in der zweiten Amtszeit scheint sich die Sicht von Peter Navarro durchzusetzen. Trump scheint bereit, den Handelskonflikt zu eskalieren. USA-Korrespondent Andrea Christen.
Was er vor gut 20 Jahren als Wirtschaftsprofessor beobachtet habe, sei eine Initialzündung gewesen, sagt Peter Navarro. Er habe bemerkt, wie seine Studierenden sich auf dem Arbeitsmarkt schwer taten. Navarro schoss sich auf ein Land ein, das er für den Hauptschuldigen hielt. China. Das Land war 2001 der Welthandelsorganisation beigetreten. China vernichte seither massenhaft US-Arbeitsplätze, sagt Navarro. Der heute 75-Jährige wurde zum knallharten China-Kritiker und zum Gegner von Freihandelsabkommen.
The problem I saw crystal clear.
Ich sah das Problem kristallklar, sagte Navarro in einem Podcast der New York Times. All das führte für die USA zu unfairen Handelsbedingungen. Das trieb unsere Handelsdefizite mit anderen Ländern in die Höhe. Unsere Fabriken mussten schließen. Das führte zum Elend der Arbeiterschicht in den USA. Auch andere Ökonominnen und Ökonomen haben den China-Schock beschrieben. Die Wirkung von massenhaften chinesischen Exporten auf die US-Industrie. Aber Peter Navarros China-Kritik ist beißend. In Büchern mit reißerischen Titeln wie «Tod durch China». China sei ein totalitäres Regime, das eine, Zitat, «pervertierte Art des kommunistischen Staatskapitalismus pflege». China verstoße gegen alle Regeln des Freihandels, manipuliere die eigene Währung und dezimiere die US-Industrie. Jemand, der selbst schon lange der Meinung war, die USA würden in Sachen Handel betrogen, wurde auf Peter Navarro aufmerksam. Donald Trump. Beide, Navarro und Trump, sind davon überzeugt, dass Handelsdefizite mit anderen Ländern reduziert werden müssten.
We get screwed by everyone.
Wir werden von allen über den Tisch gezogen. In den 1950er Jahren konnten wir uns das noch leisten, jetzt nicht mehr. Wenn der Rest der Welt unsere Hilfe will, um im Ausland die Demokratie zu erhalten, wenn wir aber gleichzeitig keine Rüstungsindustrie mehr haben, wenn unsere Industrie ins Ausland verlagert wurde, weil wir im Handel betrogen werden, dann werden wir künftig nicht mehr da sein. Protektionismus, also Zölle auf breiter Front, sieht Navarro als Mittel, um die US-Industrie wiederzubeleben. Das mag ihn in Ökonomenkreisen zum Außenseiter gemacht haben. Donald Trump aber holte ihn als Handelsberater ins Weiße Haus. Aus dem Demokraten Peter Navarro wurde ein ergebener Trump-Anhänger. Er gilt als treibende Kraft hinter dem Handelsstreit mit China in Trumps erster Amtszeit. Und Navarro kehrte diesen Januar als Handelsberater ins Weiße Haus zurück. Wohl auch, weil er Trump seine Loyalität bewiesen hatte. Navarro trug die Lüge der gestohlenen Wahl von 2020 mit und war aktiv am Versuch beteiligt, Trump im Amt zu halten. Er missachtete eine Vorladung der Parlamentarischen Kommission, die den Sturm aufs Kapitol untersuchte, und ging dafür 4 Monate lang ins Gefängnis. Letztes Jahr prahlte er damit am Republikanischen Parteitag.
Yes, indeed. This morning I did walk out of a federal prison.
Heute Morgen bin ich aus einem Bundesgefängnis in Miami herausgelaufen. Joe Biden und sein Ministerium für Ungerechtigkeit hatten mich dort reingesteckt.
Joe Biden and his Department of Injustice put me there.
In der zweiten Trump-Amtszeit scheinen sich Navarros Handelstheorien vollends durchzusetzen. Einfuhrzölle, nicht nur gegen China, sondern selbst gegen enge Verbündete, werden eingeführt. Im Interview mit Fox News behauptete Peter Navarro, die Ausländer werden einen Großteil der Zölle übernehmen. Müssen sie auch. Wir sind der größte Markt der Welt. Ausländische Unternehmen müssen hier verkaufen. Sie werden ihre Preise senken, um die Zölle aufzufangen. Die Meinung der meisten Ökonomen scheint eine andere zu sein. US-Konsumentinnen und Konsumenten würden breit angelegte Einfuhrzölle berappen, in Form von höheren Preisen. Auch geht die Sorge um, der Handelsstreit könnte in eine Rezession führen. Die Theorie des Peter Navarro ist also sehr gewagt. Präsident Donald Trump scheint aber gewillt zu sein, darauf zu wetten. Mit sehr hohem Einsatz.
Die Zollpolitik ist das eine, die US-Regierung macht aber auch ernst mit ihrer Ankündigung, im Migrationsbereich hart durchzugreifen. In den letzten Wochen haben die Behörden mehrere hundert Venezolaner nach El Salvador abgeschoben, ohne Prozess und trotz eines gerichtlichen Verbots. Ihnen wird vorgeworfen, Gangmitglieder zu sein. In El Salvador wurden die mutmaßlichen Bandenmitglieder in ein riesiges Hochsicherheitsgefängnis gebracht. Die Regierung von Präsident Nayib Bukele hatte dieses gebaut, um gegen die Bandengewalt im eigenen Land vorzugehen, mit Platz für 40.000 Gefangene. Nun sitzen dort also auch die Abgeschobenen aus den USA ein. Der Journalist Michael Castricius berichtet über und aus Lateinamerika und hat das Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador vor kurzem besuchen können. Er hat mir heute Nachmittag beschrieben, wie man sich dieses Megagefängnis vorstellen muss.
Ich würde es beschreiben wie eine Fabrik. So sieht es aus von außen und so wirkt es auch von innen. Alles Stahl und Beton. 8 riesige Haftblöcke, die aussehen wie Maschinenhallen. Und das ganze Gelände hat so eine Ausdehnung wie so ein Schweizer Gewerbegebiet. 32 Fußballfelder groß und eben gebaut für 40.000 Insassen. Wenn man dann in einen dieser 8 Haftblöcke kommt, ich war im Haftblock 4, da kommt man in einen riesigen Gang, länger als ein Fußballfeld, links 16 Zellen, rechts 16 Zellen und in jeder dieser Zellen können bis zu 80 Männer sitzen, oft martialisch tätowierte Insassen, die meisten Mitglieder der berüchtigten Mara-Banden aus El Salvador und eben jetzt auch die Deportierten aus den USA.
El Salvador hat das Gefängnis errichtet, um der Bandengewalt im eigenen Land beizukommen. Was verspricht sich denn die Regierung von Präsident Bukele, wenn man dort jetzt Abgeschobene aus den USA aufnimmt?
Zum einen hat es El Salvador tatsächlich viel gebracht. 85.000 Menschen sind eingesperrt worden, seit vor 3 Jahren der Ausnahmezustand ausgerufen wurde in El Salvador von Bukele. Seitdem hat die Bandengewalt in den armen Vierteln vor allem von El Salvador dramatisch abgenommen. Die Mordrate ist gesunken. Noch vorher war El Salvador das gefährlichste Land der Welt, wenn man die Mordrate sieht. Inzwischen ist es das sicherste Land Lateinamerikas. Dass Bukele jetzt auch noch Deportierte aus den USA aufgenommen hat, davon verspricht er sich zum einen mehr Reputation in den USA bei Donald Trump als auch bei Nachbarländern, Honduras beispielsweise oder Guatemala, die ja auch unter Bandengewalt leiden und die zum Teil auch schon vorbeigekommen sind und sich dieses Mega-Gefängnis angeguckt haben als Vorbild für ihre Länder. Also Bukele präsentiert sich als der Mann der harten Hand und auf der anderen Seite hat auch noch ganz konkret Vorteile davon, denn er kriegt Geld von den USA. Die Rede ist von 7 Millionen $ für ein Jahr, diese 238 Männer einzusperren. Und davon kann er schon einen guten Teil der Gefängniskosten dieses Mega-Gefängnisses tragen.
Was bedeutet das für die Männer, die nun aus den USA in das Gefängnis abgeschoben wurden, wenn sie dort eingesperrt sind?
Erstmal heißt es, dass sie keinen Prozess bekommen. Normalerweise hätten sie ja in den USA schon erstmal vor Gericht gestellt werden müssen, verurteilt werden müssen, um dann ins Gefängnis zu kommen. Das entfällt nun. Jetzt hocken sie da erstmal in diesen riesen Zellen. 4-stöckige Etagenbetten sind das aus Metall. Da hocken sie ohne Matratzen, ohne Decken, ohne Kissen, ohne irgendwelche persönlichen Dinge und vor allem ohne Kontakt nach außen. Das heißt, sie können weder zu ihren Familien noch zu Anwälten direkt Kontakt aufnehmen. In Ausnahmefällen gibt es virtuellen Kontakt zu Richtern oder Anwälten. Da gibt es extra einen Raum für, wo die dann zugeschaltet werden. Aber persönlichen Kontakt gibt es überhaupt nicht. Das heißt, sie hocken da jetzt und warten, ob sie irgendwann einen Prozess kriegen. Es sind ja, das ist inzwischen ziemlich sicher nachgewiesen, auch von Anwälten in den USA, zumindest einige dabei, die völlig unschuldig sind, die nur wegen irgendwelcher Tattoos, die sie haben, eingelocht worden sind. Diese Tattoos wurden von US-Ermittlern als Zeichen gesehen, sie seien Mitglied einer dieser Banden. Aber nun sind Tattoos auch in den USA sehr gewöhnlich und da gab es Gefangene, die der eine hatte beispielsweise eine Krone tätowiert. Das wurde gesagt, oh, der ist einer der führenden Mitglieder der Bande. Aber nein, die Krone ist auf dem Wappen von Real Madrid. Das ist sein Lieblingsfußballverein. Also wie diese Unschuldigen vor allem da wieder rauskommen, das ist im Moment völlig fragwürdig. Sie können nur darauf hoffen, dass sie irgendwann eben in so einen virtuellen Raum kommen, um mit irgendeinem Anwalt sprechen zu können.
In einem Fall haben die US-Behörden diese Woche sogar eingeräumt, eine Person sei aufgrund administrativer Fehler nach El Salvador abgeschoben worden, aber man habe keine juristischen Möglichkeiten, den Mann jetzt wieder zurückzuholen. Kommt er je wieder aus diesem Gefängnis raus?
Das liegt dann jetzt an Nayib Bukele bzw. an der Justiz in El Salvador. Dahin sind sie eben abgeschoben worden. Trump hat da seine Probleme einfach abgeladen in El Salvador. Das betrifft auch noch andere Länder in Mittelamerika. Costa Rica hat schon solche Ladungen bekommen oder auch Panama. Das heißt, da die Justiz muss jetzt entscheiden, gibt es einen Prozess, gibt es einen fairen Prozess? Und wenn ja, wenn es sich beweist, dass der Mann und andere Männer unschuldig sind, was machen sie dann mit denen? Das sind Venezuelaner, können sie die nach Venezuela zurückschieben, da wollen die meisten aber nicht hin, sie sind ja vor der Diktatur da geflohen. Also das Problem haben die USA einfach abgeladen in Mittelamerika.
Der Journalist und Lateinamerika-Kenner Michael Castricius. Babygeschrei, schlaflose Nächte, Windeln wechseln, die rund um die Urbetreuung eines Neugeborenen fordert frisch gebackenen Eltern viel ab. Deshalb sollten beide Elternteile die Möglichkeit haben, in der ersten Zeit zu Hause zu bleiben, fordert ein parteiübergreifendes Bündnis aus Grünen, GLP, den Mittefrauen, Allianz F und Travail Suisse. Sie haben heute auf dem Bundesplatz die sogenannte Familienzeit-Initiative lanciert. Michel Scherer berichtet.
Mit Kind und Kegel startete heute Nachmittag auf dem Bundesplatz offiziell die Unterschriftensammlung für die Familienzeit-Initiative. Diese fordert je 18 Wochen bezahlten Urlaub pro Elternteil. Davon können maximal 4,5 Wochen von Mutter und Vater gleichzeitig bezogen werden. Für die Initiantinnen und Initianten ist klar, beide Elternteile sollten die Möglichkeit haben, nach der Geburt des Kindes zu Hause zu bleiben und für das Neugeborene zu sorgen. Nur so kann eine echte Gleichstellung zwischen Müttern und Vätern hergestellt werden, ist Katrin Bertschi, GLP-Nationalrätin und Co-Präsidentin des Schweizerischen Frauendachverbands Allianz F, überzeugt.
Wir haben heute keine Elternzeit, sondern wir geben vom Gesetz ein Rollenmodell aus dem letzten Jahrhundert vor. Das ist eine einseitige Zuschreibung der Aufgaben, die Mutter zu Hause beim Baby und der Vater zurück im Arbeitsmarkt. Und das entspricht nicht den heutigen gelebten oder wünschbaren Realitäten.
Die heute gelebte Realität ist, Mütter bleiben nach der Geburt im Schnitt 6 Monate zu Hause, bei den Vätern sind es 2 Wochen, wobei ein Viertel der Väter gar keinen Urlaub bezieht. Finanziert werden die gesetzlichen 14 Wochen für die Mütter und die 2 Wochen für die Väter über die EO, also die Erwerbsersatzordnung. Das wäre auch bei der von der Initiative geforderten Elternzeit so. Allerdings würde diese rund 1 Milliarde mehr kosten als die heutige Regelung. Zu teuer, lautet deshalb das Fazit von Bettina Balmer zur Initiative. Sie ist Präsidentin der FDP Frauen Schweiz.
4 Monate zusätzlicher Familienurlaub wäre natürlich wunderbar, wenn es niemand bezahlen müsste. Leider muss das aber finanziert werden durch den Mittelstand und auch die KMUs. Und von daher ist das eine etwas extreme Forderung, die wir so nicht unterstützen werden.
Für die Mehrkosten aufkommen müssten Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und zwar mit höheren Lohnbeiträgen. Ist die Forderung der Initiantinnen und Initianten nach einer Elternzeit also schlichtweg zu teuer? Nein, entgegnet die grüne Nationalrätin Florence Brenzikofer.
Wir müssen uns das leisten. Es zeigt sich ganz klar, dass der Fachkräftemangel, der ist schon heute da in der Schweiz und er wird sich noch weiter verschärfen. Und wenn wir die ausgebildeten Frauen auch im Berufsleben haben möchten, dann braucht es eine Familienzeitinitiative. Denn heute sind die Hürden einfach zu groß, wieder in den Berufsalltag einzusteigen.
Die Hoffnung der Initiantinnen und Initianten also, mit einer paritätischen Elternzeit würden mehr Frauen nach der Geburt wieder hochprozentig arbeiten. Bis zum 1. Oktober haben sie nun Zeit, für ihr Anliegen die nötigen Unterschriften zu sammeln.
Jetzt geht es um eine Schweizer Marke, die vielen ein Begriff sein dürfte. Weleda, Herstellerin von Arzneimitteln und Naturkosmetik mit Sitz in Arlesheim, Basel-Landschaft. Das anthroposophisch geprägte Unternehmen hat heute seine Zahlen fürs letzte Jahr vorgestellt und meldet einen Rekord. Noch nie in ihrer über 100-jährigen Geschichte hat die Firma so viel Umsatz gemacht wie 2024. Das hat unter anderem mit einer neuen Chefin zu tun und mit dem Abschied von alten Dogmen. Wirtschaftsredaktorin Isabel Pfaff.
Das gab es so noch nie bei Weleda. Eine Medienkonferenz in einem edlen Zürcher Hotel, virtuelle Teilnehmer aus aller Welt und sogar ein kurzer Blick auf noch nicht lancierte Produkte. Weleda, diese etwas angestaubt wirkende Marke mit den bunten Verpackungen und dem anthroposophischen Schriftzug, hat sich verändert. Das wird an diesem Mittwoch schnell klar. Und das hat vor allem mit ihr zu tun.
Guten Morgen, good morning. Ich freue mich, über das Jahr 2024 zu sprechen.
Tina Müller, 56 Jahre alt, Düsseldorferin. Müller war früher Chefin der Parfümeriekette Douglas, kommt also aus einer etwas anderen Welt. Seit 2023 nun leitet sie Weleda und ist damit das Gesicht des aktuellen Erfolgs. Weleda hat nämlich im letzten Jahr einen Rekordumsatz von 450 Millionen Euro erzielt, also rund 430 Millionen Franken, ganze 8% mehr als im Vorjahr. Unterm Strich konnte das Unternehmen seinen Gewinn fast verdoppeln. Was ist passiert bei dem Konzern, der noch 2022 einen Verlust geschrieben hatte? Fragt man Tina Müller, dann ist das aktuelle Ergebnis die Folge einer klaren Wachstumsstrategie, die sie Weleda verschrieben habe.
Das klare Bekenntnis zum Wachsen, ja, auch den Anspruch zu wachsen,
sagt sie am Telefon. Und gewachsen ist Weleda, sogar in beiden Geschäftsbereichen. Sowohl in der traditionell starken Kosmetik, also bei den Cremes, Ölen und Seren, als auch in der deutlich kleineren Pharmasparte. Für Tina Müller ein großer Erfolg und wohl das Ergebnis mehrerer kleiner Revolutionen, die sie bei Weleda angezettelt hat. So hat die Firma gerade einen neuen, schlankeren Schriftzug vorgestellt. Veleda arbeitet inzwischen mit Influencerinnen zusammen und eröffnet bald auch einen Shop auf TikTok. Und bei der Kosmetik liegt nun ein klarer Schwerpunkt auf Anti-Aging-Produkten, ein boomender Markt, in dem Veleda vorher nicht so präsent war.
Ziel war, das Unternehmen zu transformieren und zu modernisieren, es wieder gut aufzustellen für die Zukunft und es auch widerstandsfähiger zu machen. Und 2024 haben wir dann die Strategie exekutiert, die heißt Wachstum mit Verantwortung.
Wachstum mit Verantwortung, das heißt auch Wachstum nicht um jeden Preis. Denn Veleda ist kein normales Kosmetikunternehmen. Es geht auf Rudolf Steiner und Ita Wegmann zurück, zwei zentrale Köpfe der Anthroposophie. Bis heute sind die beiden Hauptaktionäre die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft und die anthroposophisch arbeitende Klinik Arlesheim. Sie kontrollieren fast 77% der Stimmrechte. Verrät Tina Müller mit dem starken Wachstumsfokus, mit TikTok und Anti-Aging nicht diese anthroposophischen Wurzeln?
Ich würde in dem Sinne schon widersprechen. Es ist eine Evolution.
Das sagt Ueli Hurter. Er sitzt als Vertreter der Anthroposophischen Gesellschaft im Verwaltungsrat von Veleda und er trägt mit, was sie tut.
Sie macht das nicht gegen, ich würde mal sagen, den anthroposophischen Kern, weil da würden wir dann stoppen.
Trotzdem, ein paar Veränderungen dürften so manche Anthroposophie-Anhänger schmerzen. So gibt es etwa das alte Symbol unter dem Schriftzug nicht mehr. Dabei geht es direkt auf Rudolf Steiner zurück. Auch der neue Fokus auf Verjüngung wirkt nicht unbedingt anthroposophisch, wo man das Altern eher positiv als ein Reifen betrachtet. Doch Ueli Hurter sieht darin kein Problem. Er betont, dass sich das Anthroposophieverständnis von Veleda über die Jahrzehnte gewandelt habe. Früher sei es tatsächlich restriktiver gewesen.
Da sind wir viel liberaler geworden, aber nicht nur die Veleda, sondern die ganze Anthroposophie.
An anderen Stellen sind die Ankeraktionäre weniger kompromissbereit. So bleiben Weichmacher und Mikroplastik tabu für Veleda. Die Produkte müssen Naturkosmetik sein. Und die Pharmasparte muss erhalten bleiben. Sie stellt hunderte von anthroposophischen Arzneimitteln her, wirtschaftet allerdings nicht profitabel. Doch hier erwarten die Aktionäre schlicht Versorgungssicherheit. Das hat auch Tina Müller lernen müssen.
Die erste Generalversammlung letzten Sommer, das war schon auch ein Aha-Moment für mich, in dem ich gemerkt habe, dass Pharma die Seele des Aktionariats ist, ja, weil es ja ganz viele Mediziner sind und ganz viele Pharmazeuten.
Loswerden kann Müller die Medikamente also nicht. Doch die Konzernleiterin hat Ideen für den Pharmabereich. Ein Verdauungsmittel hat sie bereits auf Instagram bewerben lassen. Das Umkrempeln bei Veleda dürfte weitergehen.
In Südafrika nennt man sie Hijacked Buildings, besetzte Häuser, in denen keine staatlichen Regeln mehr gelten. Sie sind der Hauptgrund, warum heutzutage Reiseführer davon abraten, das ehemalige Geschäftsviertel im Zentrum von Johannesburg zu besuchen. Seit den 1990er Jahren haben kriminelle Gruppen laufend neue Gebäude übernommen, die Eigentümer verdrängt und die Räume illegal weitervermietet. Heute sind in Johannesburg rund 250 Gebäude besetzt. Tausende Leute leben dort unter prekären Bedingungen. Die Reportage von Afrika-Korrespondentin Sarah Fluck.
It is not safe. It is not safe. This is my one room.
Faison Lowu zeigt auf ihrem Handy ein Video davon, wie sie lebt. Eine Sperrholzplatte trennt ihren Raum von anderen. Gerade genug Platz für zwei Matratzen, ein schwarzer Ofen mit offenem Feuer, keine Toilette, stattdessen eine Schüssel als provisorische Waschstation.
I'm putting on the dish. Inside the dish, there's no toilet.
Das Blockhaus an der 19th Davis Street im Zentrum von Johannesburg gilt als echte No-Go-Area. Journalisten dürfen nicht rein, es sei zu gefährlich. Da sind sich die Nachbarn einig. Am Eingang türmen sich Müllberge. Der Gestank liegt schwer in der Luft. Die Fenster sind zerbrochen. Es gibt weder Elektrizität noch fließendes Wasser. Hier leben trotzdem Hunderte. Auch Faith und Lovu mit ihren zwei kleinen Kindern. Sie kam vor 14 Jahren aus dem benachbarten Zimbabwe nach Südafrika.
It's because I was not working. The situation was not good. That's why I went to go and stay at that side. In that place.
Als Faith Ndlovu in Südafrika ankam, war es schwer für sie. Kein Geld, keine Arbeit. Also zog sie in ihr erstes besetztes Gebäude und zahlte dort rund 10 Franken Miete im Monat. Die Hijacked Buildings in Johannesburg sind ein sichtbares Zeichen des Verfalls. Nach dem Ende der Apartheid 1994 boomte die Metropole. Menschen kamen in Scharen, mehrheitlich Migrantinnen und Migranten aus den Nachbarländern. Sie suchten Arbeit, ein besseres Leben. Doch mit ihrer Ankunft stieg die Kriminalität. Unternehmen und Wohlhabende zogen in sichere Vororte weg. Ganze Häuserblocks standen leer. Kriminelle übernahmen die Kontrolle über diese Gebäude, vertrieben Besitzer und begannen Miete zu kassieren. Für Faith Ndlovu ist das Blockhaus, vor dem sie spricht, das zweite besetzte Zuhause. Das erste wurde zur Todesfalle. Im August 2023 bricht in dem überfüllten Haus an der 80 Albert Street ein Feuer aus. 5 Stockwerke, keine Notausgänge, keine Feuerlöscher. Die Flammen breiteten sich aus.
It just rained, the older one. It just ran very fast.
Der ältere Sohn rannte einfach los, so schnell er konnte. Ich rief, los, da ist ein Feuer. Es war voll, Menschen stürzten, sprangen aus den Fenstern, versuchten zu entkommen. Manche starben, manche schafften es. Ich konnte meine jüngere Tochter hinaustragen, aber keine Kleidung, nichts, alles andere verbrannte.
All the money is to take this one, not even to take clothes or to take whatever, everything burned inside.
77 Tote, der schlimmste Häuserbrand in Südafrikas Geschichte. Anwalt und Aktivist Mametle Sebei blättert in seinem Büro durch einen dicken Aktenordner, gefüllt mit Dokumenten der Überlebenden des Brands in der Albert Street. Er unterstützte die Betroffenen und forderte Verantwortung von der Stadt. Die Regierung habe es nicht geschafft, eine Lösung für die Probleme mit den besetzten Häusern zu finden, sagt Sebei.
Now the city as Metastand has a housing backlog. Of 500,000 housing units.
Die Stadt hat einen enormen Wohnungsmangel. Hunderttausende Einheiten fehlen. Doch der Bau geht kaum voran. Im jetzigen Tempo bräuchte es 200 Jahre, um den Rückstand aufzuholen, ohne das Bevölkerungswachstum einzurechnen.
I'm not even factoring the increases in population.
Anwalt Sebei ist überzeugt, dass die Regierung die Problematik bewusst in Kauf genommen hat. Sie habe etwa Spekulationen gefördert und sozialen Wohnungsbau vernachlässigt. Statt Verantwortung zu übernehmen, habe die Regierung den Bewohnern die Schuld gegeben und Migranten zu Sündenböcken gemacht.
When this tragedy happened, all you heard about was a bashing of victims and blaming and scapegoating of migrants for what actually happened.
Auch Experten, erste Gerichtsurteile und wissenschaftliche Berichte nehmen die Stadtverwaltung in die Mitverantwortung. Einige Viertel wurden gezielt aufgewertet, andere vernachlässigt und sich selbst überlassen. Gleichzeitig trieb die Stadt mit harter Schuldeneintreibung immer mehr Hausbesitzer in den Ruin. Ein Teufelskreis.
Collectively we took a decision last year already.
Seit letztem August ist Dada Morero Bürgermeister. Er will die besetzten Gebäude zurückholen und die Innenstadt nach und nach wieder aufbauen. Doch die Stadt versinkt seit Jahren in Korruption und Chaos. 7 Bürgermeister in 2 Jahren, keiner blieb lange genug für echte Lösungen. Öffentliche Gelder versickern in Vetternwirtschaft, während Strom, Müllentsorgung und Infrastruktur zerfallen.
They came, they interview us what happened. They tell us that they're going to come back, they're going to give us a place to stay. So we just wait and wait. They didn't come back.
Für Faith Ndlovu hätte nach dem Brand vor allem eines gezählt, ein neuer Ort zum Leben. Nach einem kurzen Gespräch mit den Behörden nach dem Brand blieb nur das Warten. Das Versprechen auf ein neues Zuhause blieb unerfüllt.
Die Reportage aus Johannesburg, der Schlusspunkt im heutigen Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 18.43 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Monika Bolliger, für die Nachrichten Tobias Mayer, am Mikrofon Christina Scheidecker.
Nach den Informationen vom Echo der Zeit jetzt wieder unsere Melodie, die einfach gut tönt. Sie hören die SRF Musikwelle.
Viel zu viel.
seltsames Spiel. Wir warten und wir lieben uns seit Jahren. Die Zukunft schien uns beiden sonnenklar. Fast wären wir zum Standesamt gefahren, bis alles plötzlich so verändert war.
Time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. Then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The
time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Schön nehmen Sie sich Zeit für uns, für die SRF Musikwelle, weil Time im Radio einfach gut tut.
Abends, wenn uns die Sterne glühen, ziehen Gedanken zu mir hin. Ich denke nach, was dieser Tag mir gebracht hat und die Zukunft mir noch bringt. Ob es gute oder schlechte Dinge sind, ich weiß nicht, wie soll ich entscheiden. Man sagte mir dann, du sollst hören, was leise dein Herz dir sagt. Was du im Leben immer tust, tu es voll Lust und nicht aus Frust. Dann wird der Tag voll Sonnenschein und die Zukunft wird für dich erfolgreich sein. Und die Hoffnung kehrt bei dir ins Herz hinein. Ich weiß nicht, wie soll ich entscheiden, die Welt, sie raubt mir den Verstand. Man sagte mir dann, du sollst hören, was leise dein Herz dir sagt. Was leise dein Herz dir sagt. Wenn ich so in die Vergangenheit schaue, dann sehe ich ein Mädchen mit Augen so blau. Ein Blau, das lässt sich mit gar nichts anderem vergleichen. Sie war in der Schule der große Schwarm, von mir und von all meinen Freunden. Doch dann, am letzten Schultag, da stellte das Leben seine Weichen. Wir haben uns sofort aus den Augen verloren, hab mich oft gefragt, was ist aus ihr geworden? Die Wege, die wir zwei gegangen sind, waren nicht die gleichen. Und vorgestern sitz ich im Stammlokal, ich schau in zwei Augen und weiß auf einmal, es ist dieses Blau, das lässt sich mit gar nichts vergleichen. Entschuldige, ich kenn dich, bist du nicht die Kleine, die
gleichen 15 Jahren holen jetzt alles nach, als ob dazwischen einfach nicht war. Sie schaut mich eine halbe Minute lang an, sie schaut, dass ich gar nichts mehr sagen kann. Ich sitz wie gelähmt gegenüber und kann's gar nicht fassen. Ich hör keine Musik mehr und wart nur drauf, dass sie endlich sagt, du, jetzt wach ich auf. Der Bernhard, der neben uns wohnte, bei uns in der Straße. Sie zwinkert mir zu wie vor 15 Jahren. Sie sagt, na, wie geht's denn, mein Bernhard, na klar. Du hast auch schon sehr lang nichts mehr von dir hören lassen. Ich nick nur, für sehr lang, ja viel zu lang. Sie meint, komm, probieren wir's ab heute mal zu zweit. Und später sag ich lachend noch einmal zu ihr auf der Straße.
Du, entschuldige, ich kenn dich, bist du nicht die Kleine, die ich schon als Bub gemocht hab? Die mit 13 schon kokett war, mehr als es erlaubt war und enge Jeans getragen hat. Ich konnte nächtelang nicht schlafen, nur weil du im Schulhof einmal mit zugezwinkert hast. Komm, wir streichen 15 Jahre, holen jetzt alles nach, als ob dazwischen einfach.
Thank you.
Sie hören SRF Musikwelle.
Die Nachrichten von SRF um 8 mit David Burkhardt. Liberation Day oder auf Deutsch Tag der Befreiung. So nennt US-Präsident Donald Trump den heutigen Tag. Es soll der Startpunkt sein für eine neue Handelspolitik der USA, geprägt von Zöllen gegen andere Länder. In rund 2 Stunden will Trump erklären, was er genau vorhat. Wie hoch werden die Zölle sein, welche Länder sind betroffen und welche Branchen. Trumps Zollpläne sorgen auch im Bundeshaus in Bern für Aufregung. Vor allem im Hinblick auf mögliche Reaktionen der Europäischen Union, sagt Bundeshausredaktor Dominik Meyer.
Wenn nämlich die EU mit Gegenzöllen reagiert, ist die entscheidende Frage aus Schweizer Sicht, gelten diese Gegenzölle auch für die Schweiz? Das war das letzte Mal so, als die EU Gegenzölle auf Stahlprodukte eingeführt hat. Jetzt noch mehr Gegenzölle, das wäre verheerend für die Schweizer Wirtschaft, die ja sehr eng verknüpft ist mit der EU.
Der Bundesrat hat sich heute an seiner Sitzung unter anderem mit Trumps Zollpolitik befasst. Morgen werde man sich von den USA über die Änderungen informieren lassen, sagte Bundesratssprecherin Ursula Eckenberger an einer Medienkonferenz. Wenige Tage nach dem US-Vizepräsidenten J.D. Vance ist Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen zu einem Besuch in Grönland eingetroffen. Hintergrund sind die Pläne der neuen US-Regierung. Diese will die Kontrolle über Grönland übernehmen. Mit ihrem Besuch will Frederiksen den Zusammenhalt zwischen Dänemark und Grönland stärken. Grönland gehört zu Dänemark, ist aber weitgehend autonom. Und das soll auch so bleiben, betonte Frederiksen vor Medienschaffenden in Grönlands Hauptstadt Nuuk. Die USA würden Grönland nicht übernehmen, Grönland gehöre den Grönländerinnen und Grönländern. Das sei die Botschaft, welche alle gemeinsam in den nächsten Tagen senden würden, so Frederiksen.
USA skal ikke overtage Grönland. Grönland er Grönländernes. Og USA skal ikke overtage Grönland. Og det er selvfølgelig også det budskap, vi kommer.